Wenn VW eingeht, dann haben wir eine handfeste systemische Wirtschaftskrise hier in Deutschland.
Volkswagen als Konzern ist für Deutschland, aber auch für Europa immens wichtig. Wenn Volkswagen hustet, dann hat die ganze Region eine Grippe.
Also VW muss sich bemühen, wieder ein Auto hinzukriegen, was ein Volkswagen ist. Wie der Name sagt, fürs normale Fußvolk.
Das ist ein Weg, der ist nicht einfach, der ist auch anstrengend. Der kann dann aber auch das Geschäftsmodell Deutschland, das Geschäftsmodell Volkswagen, wieder auf erfolgreiche Beine stellen. So weiter wie bisher funktioniert nicht.
So weiter wie bisher funktioniert nicht. Das sagt Oliver Blume, Chef des Autokonzerns Volkswagen. Und das gilt ja nicht nur für VW. Kanzler Friedrich Merz geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sieht das ganze Geschäftsmodell der alten Bundesrepublik am Ende.
Unsere Wirtschaft steht unter dem Druck notwendiger Reformen, hoher Kosten und weltweiter Handelskonflikte. All diese Entwicklungen zeigen, dass wir inmitten eines Epochenbruchs leben.
Das hat der Kanzler in seiner Neujahrsansprache gesagt. Ein Epochenbruch. Weltweit. Kriege, Handelskonflikte, Zukunftsangst. Und kaum ein anderer Konzern kämpft so sehr mit diesem Epochenbruch wie Volkswagen. Ich erlebe das jeden Tag, denn ich berichte für die FAZ über VW. Und es fühlt sich an, als würde ich der Titanic beim Sinken zuschauen. Langsam, aber unaufhaltsam. Ich bin Christian Müskens, Reporter bei der FAZ. Ich lebe mittlerweile in Hamburg, komme aber aus Osnabrück. Das ist meine Heimat, da bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Meine Frau kommt daher. Und genau dort startet meine Recherche für diesen Podcast. Denn in Osnabrück werden seit über 100 Jahren Autos gebaut. Erst der legendäre Camaggia, das Kultcoupé. Später das Golf Cabrio von VW. Heute der kleine schicke SUV T-Roc, auch als Cabrio. Und schon bald sollen hier, ausgerechnet in der Friedensstadt Osnabrück, gepanzerte Fahrzeuge und Technik für Raketenabwehr gebaut werden. Rüstung statt Autos. So weiter wie bisher funktioniert nicht. Epochenbruch. Das ist die VW-Story. Eine Legende kämpft ums Überleben. Ihr hört Folge 1, Alles oder Nichts. In diesem Podcast geht es um die Zukunft von Volkswagen, die Zukunft der deutschen Wirtschaft, die Zukunft der deutschen Seele. Ich, Christian Müskens, nehme euch mit auf meine Recherche in Silicon Valley, nach China, Wolfsburg und eben nach Osnabrück. Ich spreche mit aktuellen und ehemaligen VWlern, Insidern, Fans und Gegnern. Ich will herausfinden, wie es dazu kommen konnte, dass eine Legende wie VW so eng verflochten mit der deutschen Wirtschaft wie kein anderes Unternehmen so abstürzt. Und ob dieser deutsche Traditionskonzern die Wende schaffen kann.
Ganz bis nach hinten durch. Hier ist so der Platz, wo unsere Betriebsseite sitzt, in diesem Besprechungsraum.
Ich bin im Werk in Osnabrück verabredet mit Beschäftigten, die schon lange bei VW sind. Sie nennen den Standort hier Klein Wolfsburg, weil alles da ist. Sogar ein eigenes Presswerk, eine eigene Lackiererei. Es ist kein ganz großer Standort, aber wichtig und vor allem traditionsreich. Ich gehe weiter Richtung Betriebsrat und damit habe ich nicht gerechnet. Unten steht alles still, doch im Betriebsratsflur, da ist ziemlich was los. Die Bürgermeisterin Katharina Pötter kommt aus einer Tür raus. Wir sagen kurz Hallo und dann sehe ich, wer da noch steht.
Achso, wir gehen da raus. Frau Pötter ja raus.
Daniela, ciao. Daniela Cavallo ist da. Die VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzende vom Konzern. Ihr Platz ist eigentlich in Wolfsburg oder eben da, wo die Hütte brennt. Und wie sie hier mit der Bürgermeisterin mit ernster Miene aus dem Büro kommt, zeigt mir, die Lage ist ernst, sehr ernst. Hier geht's ums Ganze. Ich spreche die Mitarbeiter, mit denen ich verabredet bin, direkt darauf an. Und da wird mir klar, die haben das hier alles schon mal erlebt.
Keine Aufträge, Kampf um die Zukunft, mit inklusive, dass wir am Dom sogar Kerzen angezündet haben. Wir hatten alle Angst um unseren Arbeitsplatz, damals schon. Und das erleben wir so ein bisschen jetzt schon wieder.
Roberto Ahrens arbeitet seit Ende der 90er in diesem Werk. Erst bei Karmann, ein Familienunternehmen. Ein Stück Stadtgeschichte. 2009, dann die Pleite. VW hat übernommen und die Arbeitsplätze gerettet. Aufatmen bei der Belegschaft. Und jetzt geht das ganze Affentheater von vorne los. Das hätte auch sein Kollege Michael Tepe nie gedacht. Der ist sogar schon seit den 80ern hier im Werk.
Und ich war heilfroh, hier bei Volkswagen anzufangen. Und ich weiß noch, wie wir hier Aufbruchstimmung waren. Und ach, bei Volkswagen jetzt, genauso wie bei Karmann früher, wenn du bei Volkswagen bist, dann bleibst du bei Volkswagen bis zur Rente. Dieses Gefühl hatten viele von uns und das ist jetzt schon ziemlich zerstört.
Also zu Karmann-Zeiten haben hier mal 7000 Menschen gearbeitet. Heute ist es nicht mal mehr ein Drittel. Und die Leute, das spüre ich, haben hier einfach Angst um ihre Zukunft.
Wenn man deren Sorgen und Nöte hört, dass sie eben nicht wissen, wo sie im nächsten Jahr arbeiten, ob sie direkt Anschluss finden, Anschlussverwendung finden, wenn denn wirklich die Lichter ausgehen sollten, das lässt einen nicht kalt. Nochmal, das sind etwa 2.500 Stellen, die jetzt noch da sind. Das sind 2.500 Familien, die echt mit schweren Einschnitten, ja, im schlechtesten verrechnen müssen.
Das ist Osnabrücks Bürgermeisterin Katharina Pötter, der ich im Werk auf dem Betriebsratsflur begegnet bin. Weil wir da keine Gelegenheit hatten zu sprechen, besuche ich sie nochmal im Rathaus. Das alte Gebäude und der ganze Marktplatz drumherum sind für mich immer wieder was Besonderes. Hier haben meine Frau und ich geheiratet. Die Stimmung ist locker, als wir uns treffen. Katharina Pötter war übrigens bei mir auf der Schule. Osnabrück ist dann eben doch nicht besonders groß. Im Gespräch macht sie mir klar, hier geht es um viel mehr als das Werk und VW. Es geht um das Selbstbild und die Zukunft dieser Stadt.
Und welche Stadt hat schon sein eigenes Auto über Jahrzehnte gehabt? Den Kamangia, der hier erfunden und gebaut wurde, das ist schon so ein Sinnbild auch für die industrielle Entwicklung von Osnabrück. Und darauf sind die Osnabrückerinnen und Osnabrücker auch stolz gewesen und sind es bis heute.
Kaum vorstellbar, dass hier in Osnabrück bald keine Autos mehr vom Band laufen. Aber das ist längst beschlossene Sache. Spätestens Ende nächsten Jahres ist Schluss. Die Suche nach Alternativen läuft auf Hochtouren, um die Jobs zu retten. Und das hier ist ja nur ein Ausschnitt. Im ganzen Land baut der VW-Konzern 50.000 Stellen ab. Und die nächste Sparrunde rollt schon an. Wie es im Moment aussieht, soll hier in Osnabrück die Rüstungsindustrie zur Retterin werden. Okay, das Werk hier ist klein. Aber um das mal einzuordnen, das wird das erste richtige VW-Werk sein, in dem bald keine Autos mehr gebaut werden. Wie krass ist das denn? Rüstung? Ausgerechnet in meiner Stadt? Für viele Menschen hier ist es ein Schlag. Immerhin wohnen sie in der Friedensstadt Osnabrück. Kleiner historischer Einschub. Hier wurde 1648 der Westfälische Frieden geschlossen und damit der 30-jährige Krieg beendet. Das passt mit Rüstung echt nicht zusammen.
Ich weiß, dass das für viele Menschen schwierig ist und dass das auch Fragezeichen aufwirft, aber insgesamt überwiegt in Osnabrück die deutliche Stimmung, dass wir am Industriestandort festhalten wollen und dass es irgendwie im Karmann-Werk oder im VW-Werk heute weitergehen muss und Fahrzeuge gebaut werden sollen.
Zu dem Zeitpunkt, als wir reden, ist das Thema schon in vollem Gange. Die ersten Verhandlungen mit potenziellen Partnern aus der Rüstungsindustrie sind da schon gescheitert. Rheinmetall war ein Kandidat, hat aber nicht geklappt. Dann sind es die Rüstungskonzerne Rafael aus Israel und KNDS, ein Nachfolgeunternehmen von Krauss-Maffei-Wegmann, einem deutschen Rüstungsunternehmen. Heißt, es geht um gepanzerte Fahrzeuge, die zum Beispiel Geschosse für das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome transportieren sollen. Hätte man mir das vor einigen Jahren erzählt, ich hätte es nicht geglaubt. Das ist er wohl, der Epochenbruch für eine deutsche Legende, der sich hier in meiner Heimatstadt Osnabrück wie unter einem Brennglas zeigt. Volkswagen, der umsatzstärkste Autohersteller der Welt, mit mehr als 660.000 Mitarbeitern rund um die Erde, Fabriken in dutzenden Ländern, der gleichzeitig aber ganz nah dran ist an uns allen und ganze Regionen prägt. Ein Konzern, der wirtschaftlich, historisch und auch politisch so bedeutsam ist für dieses Land wie kein zweiter. Das sagen sogar die Amerikaner.
First of all, I think Volkswagen has more of an impact, if you will, in Germany than any single American company would have in the United States.
Es gibt kein Unternehmen, das so viel Begeisterung auslöst. So viele Skandale durchlitten hat.
Das war ganz klar illegal.
Und von Besessenen regiert wurde.
Und ich habe die Absicht, der Sieger zu sein.
Das Jahr, das Kanzler Friedrich Merz schon zum Jahresbeginn so bedeutungsschwer mit dem Epochenbruch eingeleitet hat, ist das Schicksalsjahr von Volkswagen. Ein Jahr, in dem sich entscheidet, ob dem Konzern die Wende gelingt oder ob diese Legende abstürzt und mit ihr das Autoland Deutschland. Steile These. Ich weiß. Ob ich recht habe, will ich mit diesem Podcast herausfinden. Und zwar nicht allein, sondern mit meiner Kollegin Corinna Budras. Mit ihr spreche ich in den letzten Monaten fast täglich.
Hallo Corinna, hier ist Christian. Ich sitze gerade im Auto und fahre aus Osnabrück los. Ich wollte dich einmal kurz sprechen wegen VW. Ich war hier gerade bei VW in Osnabrück. Also da sieht es echt ziemlich finster aus. Kannst ja mal anrufen. Also ciao.
Corinna ist eine Kollegin aus Berlin. Sie macht schon Ewigkeiten Podcasts. So lange wie keiner hier bei der FAZ. Deshalb war sie von Anfang an mit an Bord bei dieser Podcast-Serie. Ja, und seitdem tauschen wir uns die ganze Zeit aus. Passt auch ganz gut, denn sie kümmert sich in Berlin um Verkehrspolitik und ist nah dran an den Politikern.
Hey Christian, sag mal, ich wollte dir noch von dem CDU-Fraktionsabend erzählen. Da habe ich mit einem Politiker gesprochen und der hat erzählt, dass die Einärmstes in Wolfsburg waren mit so einer Delegation. Ich glaube, einen ganzen Tag und haben sich nur mit VW beschäftigt. Und die sind irrsinnig besorgt und fürchten, da kommen noch mehr.
Das war im Winter, Anfang des Jahres und es ging dann wochenlang so hin und her. Und jetzt haben wir fast Mai und sitzen uns hier im Podcast-Studio gegenüber.
Ja, und letzter Punkt. Ich bin Juristin und habe mich schon zu Zeiten des Dieselskandals um das ganze VW-Universum gekümmert. Und es hört übrigens auch nicht auf. Neulich zum Beispiel auf einer Party sitze ich zufällig neben einem Anwalt und nach einer Weile stellt sich raus, dass der für VW arbeitet. Und ich finde es total irre, wie viele es von denen gibt. Und wie sehr die noch immer mit den ganzen Rechtsstreitigkeiten beschäftigt sind.
Diesel meinst du jetzt?
Ja, genau.
Corinna wird mich auf meiner Reise durch das VW-Gestrüpp begleiten. Mit ihr und meinem Team führe ich Dutzende von Interviews mit dem CEO Oliver Blume und seinem Vorgänger, mit Managern, Mitarbeitern und mächtigen Betriebsräten, mit Whistleblowern und Anwälten, mit Volkswagen-Liebhabern und Autohassern.
Und wir erreichen den Wolfsburger Hauptbahnhof, der Ausstieg hier in...
Hier in Wolfsburg schlägt das Herz von Volkswagen. 14 Uhr, Schichtwechsel an Tor Ost. Die meisten Beschäftigten haben keine Lust zu reden, laufen direkt weiter, winken ab. Wer stehen bleibt, ist vom Arbeitgeber VW vor allem enttäuscht.
Das kann man schlecht beschreiben. Früher war man stolz, hier zu arbeiten, ne? Und jetzt bist du eine Nummer, Fachwissen ist nicht mehr gefragt. Nur noch... Ja...
Aber wer in Wolfsburg mal ganz in Ruhe mit VWlern sprechen will, muss zu Bruno. Die Tunnelschenke ist eine Institution in Wolfsburg, nur ein paar Schritte vom Tunnel zu Tor 17 entfernt. Der Tunnel führt unter dem Mittellandkanal durch und verbindet die City mit dem VW-Werk. Durch ihn strömen dreimal am Tag Massen an Menschen zur Arbeit. Immer zum Schichtwechsel, um 6 Uhr morgens, um 14 Uhr und zur Nachtschicht um 22 Uhr. Den Kaffee davor oder das Bier danach gibt's bei Bruno. Den Laden müsst ihr euch so vorstellen. Vorne zur Straße eine Art Terrasse, drinnen alles vertäfelt, einfache große Holztische, eine typisch Raucherkneipe, alles ist ein bisschen vergilbt. In der Ecke steht so eine Vitrine mit irgendwelchen Pokalen. Brunos Katze Furetto, heißt auf Italienisch Frettchen, streicht um die Beine der Gäste. Sie hat ihr Schälchen direkt auf dem Tresen stehen und ich habe den Eindruck, die verlässt den Laden nie. Die Kneipe ist so eine Institution, dass selbst der frühere VW-Chef Herbert Diess, als er noch VW-Chef war, da mal vorbeigekommen ist. Bruno erzählt immer noch stolz davon. Die aktuelle Stimmung bei VW kennt der Wirt der Tunnelschenke ganz genau.
Die haben Angst. Die haben Angst, ihren Job zu verlieren. Angst, sich eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen, weil die Sicherheit zu arbeiten ist so gut wie nicht mehr da. Und dann haben die Familie gründen und so, ist ein Handicap geworden. Früher war einfacher. Haben sogar Mann und Frau gearbeitet im Werk. Und heute nicht mehr.
An den Spielautomaten stehen zwei Arbeiter, die klare Worte finden. Wie geht's euch drüben im Werk?
Mies. Ganz einfach. Ganz mies, ist aber von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich. Ich würde mal sagen, aber trotz alledem zu 90% in jeder Abteilung mies. Aufgrund dessen, dass die Vorgesetzten, ich rede jetzt hier nicht vom Meister, sondern schon die etwas höheren Schichtleiter, und. Ja, wie soll ich sagen, einen Keil zwischen uns treiben. Und der Zusammenhalt ist nicht mehr, was früher immer sehr gut war, ist überhaupt nicht mehr. Dazu, ja, was kann man noch sagen? Es hat sich vor 50 Jahren schon angedeutet, aber in den letzten 10 Jahren ging es wirklich steil bergab. Und jetzt sind wir eigentlich ganz unten angekommen.
Ja, Wahnsinn, wie die da über VW reden. Und ich meine, 10 Jahre, das ist ja genau der Zeitraum seit dem Dieselskandal. Da hat sich wohl echt viel verändert.
Ich bin froh, wenn ich aus dem Laden raus bin. Ich habe 46 Jahre dann voll. Ich würde auch nicht normal anfangen. Ja.
2025 war für den Volkswagen-Konzern ein Jahr des Fortschritts. Wir haben begeisternde Produkte zu den Menschen gebracht, Technologie in echten Kundennutzen übersetzt, Strukturen geschärft, Kosten gesenkt und unsere Steuerung weiter verbessert.
Da passt ja nun gar nichts mehr zusammen, was der Konzernchef hier sagt und das, was uns die Mitarbeiter sagen. Und das habe ich natürlich auch gleich Corinna erzählt.
Ja, ist ja schon bemerkenswert, was der Konzernchef Oliver Blume hier auf der Bilanzpressekonferenz sagt. Ist natürlich echt viel Schönfärberei dabei. Kennt man nicht anders von Bilanzpressekonferenzen. Aber ich finde die Diskrepanz so stark, dass ich mich frage, hört er eigentlich manchmal seinen Mitarbeitern auch zu?
Also ja, ich meine, es ist ihm wahrscheinlich nicht egal, aber er kann halt auch nicht anders. Ich meine, das hier ist auch eine Botschaft an Kapitalmarkt und was er nun nicht machen kann, ist sich hinstellen vor die versammelte Presse und sagen, ja, wir können einpacken. Hm. Und der Letzte macht's Licht aus.
Ja, kann ich schon nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, glaubt ihm da eigentlich noch irgendjemand? Ich kann ja sagen, in Berlin glauben es nicht mehr viele. Wir hatten letztens den Kanzler bei uns auf dem FAZ-Kongress und da hat der Oliver Blume ziemlich abgemeiert.
Und interessanterweise war Oliver Blume auf der gleichen Veranstaltung auch zu Gast, war auf der gleichen Bühne und saß sogar auf dem gleichen Stuhl wie später dann der Kanzler Merz.
Nur ein paar Stunden früher eben.
Der Obersatz ist relativ einfach, wirtschaftspolitisch. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft wiederherstellen. Und schön, dass Sie Herrn Blume heute Morgen hier gehabt haben. Ich hoffe, er hat auch nicht nur über die Politik geschimpft, sondern auch mal selbstkritisch sein eigenes Unternehmen angeschaut.
Schon eine klare Ansage. Aber ehrlich gesagt, ich finde, Merz macht es sich hier schon ein bisschen zu einfach, wenn er so tut, als hätte die Politik so gar nichts damit zu tun.
Ja, hast du recht, weil man muss bei VW ja auch immer mitsehen, die Politik regiert bei diesem Konzern ja völlig ungeniert rein. Niedersachsen ist mit 20% beteiligt und führt da das große Wort.
Ja, und ich kann dir sagen, aus Erfahrung bei der Deutschen Bahn, es ist nicht lustig, wenn der Staat so tief drin hängt im Unternehmen. Wie schlimm sieht es denn eigentlich aus bei VW?
Naja, es ist eine ganz schwierige Situation. VW hat viele Einflüsse von außen, aber rein geschäftlich muss man vielleicht auch sagen, in Wolfsburg mühen sie sich ja auch redlich.
Und wir sind 2025 als innovativster Automobilkonzern weltweit ausgezeichnet worden. Kurz gesagt, wir haben die neue Kraft des Volkswagen-Konzerns auf die Straße gebracht. Und das in einem Umfeld, das sich rasant wandelt und unsere gesamte Branche vor bislang ungekannte Herausforderungen stellt.
Oliver Blume stellt hier also im März auf der Bilanzpressekonferenz in der Autostadt zusammen mit seinem Finanzvorstand Arno Antlitz die Geschäftszahlen für 2025 vor. Die Autostadt, auch echt was Besonderes. So eine künstliche Glitzerwelt direkt neben dem VW-Werk. Was ein Kontrast. Wer ein neues Auto kauft, kann sich das da abholen und es kommt dann per Aufzug aus einem der großen Glastürme runtergeschwebt. Die Pressekonferenz läuft da in so einer Art Kino, ein dunkler Raum. Da sitzen die Journalisten vor ihren Laptops. Man kennt sich, grüßt sich, aber alle stehen halt auch ordentlich unter Strom, sind am Tippen, weil die ersten Nachrichten raus müssen in die Welt und gleich die große Show beginnt.
A world is never built from one piece. It is built from many. Many places. Many people. Many perspectives. When these pieces come together, they become a powerful force. 660,000 individuals working across more than 150 countries. One global network.
Ja, guten Morgen zusammen. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur Jahrespressekonferenz des Volkswagen-Konzerns hier in Wolfsburg. Schön, dass Sie bei uns sind. oder zugeschaltet hier in die Autostadt.
Oliver Blum ist der Mann, der bei VW den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Seit 3 Jahren ist er an der Spitze des Konzerns. Und ja, er spricht von Herausforderungen, aber eigentlich sieht der VW ganz gut aufgestellt, auf alles vorbereitet und auf einem guten Weg.
Wir wissen, wohin wir wollen, was zu tun ist. Wir haben die Kraft einer starken Mannschaft hinter uns.
Blume spricht hier viel von überzeugenden Technologien, begeisterten Kunden, aber natürlich auch von Kostendisziplin. Und das nicht als Selbstzweck, sondern als Voraussetzung für alles, was in Zukunft kommt. Die Kraft einer starken Mannschaft, hat er gerade gesagt. Ja, aber ehrlich gesagt, diese Mannschaft, die wird auch schon ganz schön geschrumpft.
Der Gewinn bei Volkswagen ist fast um die Hälfte eingebrochen.
Bis 2030 insgesamt 50.000 Stellen abgebaut werden sollen.
Und unterm Strich steht bei VW halt einfach ein dicker Gewinneinbruch. Klar, ist das bei so einem großen Konzern alles ein bisschen komplizierter. Das schlechte Ergebnis hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel einmalige Kosten für einen Konzernumbau. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Autos bei den Kunden einfach nicht so gut ankommen. Und dann die ganze Weltlage und der Wahnsinnige im Weißen Haus.
Zölle für Länder auf der ganzen Welt.
US-Präsident Trump beharrt auch nach dem gestrigen Gerichtsurteil auf seiner Zollpolitik.
Für die europäische Wirtschaft und die Finanzmärkte bedeuten die jüngsten Wendungen bei den US-Handelszöllen vor allem eines: Unsicherheit.
Ja, man spricht ja jetzt immer auch vom China-Schock, der die deutsche Wirtschaft massiv trifft.
Was gerade in China passiert, ist für unsere Wirtschaft super gefährlich.
Heute Morgen nun haben Israel und die USA mit Angriffen auf Iran begonnen.
Warum blockieren die USA die Straße von Hormuz jetzt auf einmal selbst und welche Folgen
VW
hat das?
VW machen die US-Zölle, die Konkurrenz aus China sowie die schwächelnde Tochter Porsche zu schaffen.
Da prasselt wahnsinnig was auf VW ein. Ich habe das Gefühl, dass sie dafür nicht gerüstet sind, mit einem Fabriknetz, das noch immer zu groß und zu teuer ist, vor allem in Europa. Mit Luxusmarken wie Audi und Porsche, die längst keine Gewinnmaschinen mehr sind und mit einem China-Geschäft, das mal die sprichwörtliche Lizenz zum Gelddrucken war, jetzt für VW aber fast nichts mehr abwirft. Die Sparprogramme, die sie noch vor wenigen Monaten beschlossen haben, reichen nicht. Es rumort schon wieder und Werksschließungen, so höre ich in vielen Gesprächen, stehen wieder im Raum. Nach der Hochglanz-Pressekonferenz habe ich viele Fragen und die will ich Oliver Blume persönlich stellen. Wir treffen uns 2 Wochen später, wieder in Wolfsburg. Es ist nicht das erste Mal, dass ich ihn persönlich treffe, aber es ist wie jedes Mal ein ganz schönes Spektakel, bis man ihm dann im Markenhochhaus gegenüber sitzt. Der Werkschutz ist streng, kontrolliert alles und man muss ordentlich Zeit einplanen, bis man drin ist. Ich habe jedes Mal Angst, dass ich zu spät zum Termin komme, klappt dann aber doch immer irgendwie. Oliver Blume kommt lässig in den Konferenzraum, ein paar lockere Worte, wir setzen uns gegenüber. Die Stimmung ist erstmal entspannt.
1, 1, 2, 3, 4.
Obwohl bei ihm im Moment absolut die Hütte brennt. Wir sprechen über die Krise von VW und er sagt, dass er die Angst der Leute versteht. Er kommt ja selber aus der Region, aus Braunschweig.
Ja, weil eine Transformation bietet neben Chancen auf der anderen Seite natürlich auch immer dieses Gefühl der Unsicherheit. Und Menschen sehen sich nach Orientierung und Sicherheit. Und das ist natürlich auch eine große Führungsaufgabe, das der Mannschaft zu geben, mit einem klaren Fahrplan, wohin wir den Volkswagen-Konzern steuern.
Wohin er steuert, ist klar, weiter auf Sparkurs. Und das heißt auch, dass die Kapazitäten in den Fabriken hier in Deutschland runtergeschraubt werden. Bei VW haben sie längst die Hoffnung verloren, dass das nur eine kurzfristige Krise ist. Da ist ein heftiger Kampf mit der Gewerkschaft vorausgegangen, vor 1,5 Jahren. Auf die Frage, ob Werksschließungen jetzt wieder Thema werden, will er nichts ausschließen. Sie haben ja schon mächtig gestrichen, ganze Arbeitsschichten an Standorten rausgenommen. Und trotzdem sind die Fabriken noch immer auf zu große Mengen ausgelegt. Die Kunden kaufen einfach nicht genug Volkswagen. Im Fachjargon Überkapazität.
Das heißt also, wir haben heute auch immer noch Überkapazitäten, die man in unterschiedlicher Form lösen kann. Kapazitäten bemisst man auf der einen Seite technisch und auf der anderen Seite organisatorisch und mit personeller Besetzung. Und da werden wir uns natürlich genau anschauen, wo müssen wir dort nochmal reingehen, weil ein System kann am Ende immer nur so viel vertragen, wie der Markt am Ende verlangt.
Blume will aber natürlich nicht nur als der oberste Sparer dastehen, sondern er hat auch einen Plan für VW nach vorne. Und ein wichtiger Baustein davon sind die günstigeren Modelle, wie er uns in dem Gespräch noch sagt.
Wir werden in diesem Jahr eine neue Fahrzeugfamilie an den Start bringen, von der ich persönlich absolut begeistert bin. Das ist die Urban Car Family für Eintrittspreise von 25.000 Euro, wo unheimlich viel für das Geld geboten wird.
Rainer Polo.
Ein Hoffnungsträger. Der gute alte Polo kommt zurück. Elektrisch, erschwinglich. Was wir gerade gehört haben, ist so eine Art Preview für Journalisten in Hamburg. Und das ist nur ein Teil von diesem ganzen riesigen Aufgebot, mit dem Oliver Blume VW wieder in die Spur bringen will. Dutzende neue Modelle kommen raus. Seat und Cupra aus Spanien machen neue Sachen. Skoda und Audi auch. Von China ganz zu schweigen. Da setzen sie im Moment eh alle Hebel in Bewegung, um wieder irgendwie nach vorne zu kommen. Und Porsche ist eine ganz eigene Geschichte. Da herrscht richtig Krise. Und das ist für Oliver Blume ein Problem. Denn die Porsche-Krise ist letztlich seine Krise. Bis vor kurzem leitet er beide Unternehmen, Mutterkonzern VW und Tochter Porsche, gleichzeitig. Eigentlich Irrsinn, sagt er jetzt selbst.
Bei Porsche war klar, dass diese Doppelrolle natürlich nicht auf Dauer ausgelegt sein kann, weil das einfach eine immense Belastung ist. Ich spüre das jetzt auch rückblickend, wie intensiv diese gut 3 Jahre waren, wo ich die Doppelrolle gemacht habe. Wir haben das aus gutem Grund am Anfang gemacht.
Also eine Entlastung für ihn persönlich. Aber eigentlich war der Porsche-Posten für ihn eine wichtige Machtbasis. Was man wissen muss, bei VW gibt's für jede einzelne Konzernmarke nochmal einen eigenen Markenchef. Also für die Marke VW, für Skoda, Porsche, Audi und so weiter. Und richtig ernst genommen wird man als Konzernchef eigentlich nur, wenn man auch eine der Marken führt, heißt es oft. Porsche hat viel zu schnell auf Elektro umgestellt, den Gewinnbringer Macan zum Beispiel. Der Gewinn ist abgesackt, der Börsenkurs auch, das China-Geschäft im freien Fall. Und das nehmen Blume, die mächtigen Aktionärsfamilien, übel. Der Sportwagenhersteller trägt deren Namen, ist die Keimzelle ihres Aufstiegs. Und der Einfluss der Familien, das ist ja nur ein Teil der ganz besonderen Strukturen, in denen sich jeder Manager im Konzern zurechtfinden muss. Wie diese Strukturen genau aussehen, fasst meine Kollegin Katrin Jakob für uns zusammen.
Volkswagen wird vor allem von 2 Familien kontrolliert. Die Familien Porsche und Piëch halten über ihre Stuttgarter Holding Porsche SE 53,3% der Stimmrechte. Danach kommt das Land Niedersachsen mit 20%, gefolgt von Katar.
Das Emirat wird Großaktionär von VW und Porsche. Der Ministerpräsident des Landes, Al-Thani, unterzeichnete das Abkommen heute in Stuttgart.
2009 war das. Seitdem hält das Emirat 17% der Stimmrechte und ist damit die Nummer 3 bei VW. Doch der mächtigste Spieler und Entscheider bei Volkswagen bleibt der Familienclan. Eine Dynastie, inzwischen in 3. Generation.
Mein Vater hat dieses Unternehmen so geführt, dass er selber Vorbild war.
Wolfgang Porsche und sein Cousin Hans-Michael Piëch stehen an der Spitze des Porsche-Piëch-Clans. Beide inzwischen hochbetagt, müssen sie sich den Vorwurf gefallen lassen, den Generationswechsel zu verschleppen. Noch sind die über 80-Jährigen an der Macht und haben großen Einfluss im Aufsichtsrat. Wer wird CEO? Gibt es einen grundlegenden Strategiewechsel? Bei allen wichtigen Entscheidungen mischen Porsche und Piëch mit. Aber bei VW verteilt sich die Macht auf verschiedene Säulen. So groß wie in keinem anderen Konzern in Deutschland ist der Einfluss der Arbeitnehmer. Die genießen gesetzlich festgeschriebene Sonderrechte und in Wolfsburg ist fast jeder bei der IG Metall.
Und das ist wichtig, dass ihr alle da seid und der IG Metall der Verhandlungskommission den Rücken stärkt. Danke!
Und natürlich hat Niedersachsen als zweitgrößter Aktionär mehr als ein Wörtchen mitzureden. Der starke Einfluss des Bundeslandes auf einen DAX-Konzern ist wohl einmalig. Der Ministerpräsident und ein weiterer Vertreter, in der Regel ein Regierungsmitglied, sitzen im Aufsichtsrat. Mit dem 1/5 der Stimmrechte hat Niedersachsen eine sogenannte Sperrminorität und kann da mit den Vertretern der Arbeitnehmer eine mächtige Allianz bilden. Die kann wichtige Entscheidungen blockieren, zum Beispiel die Verlegung von Standorten. Vorschläge des Managements sollten also nicht nur der Familie gefallen. Sie sollten besser auch arbeitnehmertauglich sein und niedersachsentauglich.
Also solange die Familien einen Vorstandschef stützen, fällt er nicht. Oliver Blume gilt als einer, der einen klaren Blick auf die Dinge hat, auch ausgleichen und integrieren kann, verbindlich auftritt. Was am Anfang ein Vorteil war, fängt aber jetzt an, sich zu drehen. zu weich, zu entscheidungsschwach. Das sind so Sachen, die man inzwischen hört. Das Problem? Mit dem Gegenteil ist man auch nicht gut gefahren.
Ja, mein Name ist Herbert Diess. Ich war in meinem ganzen Berufsleben in der Automobilindustrie tätig. Ich war 19 Jahre bei BMW, 8 Jahre bei Bosch und 7 Jahre bei Volkswagen. Die Zeit bei Volkswagen war mit die spannendste oder eigentlich die spannendste.
Herbert Diess ist der direkte Vorgänger von Oliver Blume an der Spitze von VW. Und es endet im Herbst 2022 damit, dass sie ihn sprichwörtlich vom Hof jagen. Wir treffen Herbert Diess für diesen Podcast in München. Hier sitzt er inzwischen im Verwaltungsrat von The Mobility House, einem Startup im Bereich Elektromobilität. Was VW angeht, wirkt er heute ziemlich reflektiert.
Die Außenwahrnehmung von VW war schon so, das ist ein ganz schwieriges Unternehmen. Ja? Politisch, teilstaatlich, nicht überall effizient, aber schon stark. Ne? Weil Plattformstrategie, tolle Marken, hohe Kompetenzen, ne, in den Einzelfahrzeugen, Golf praktisch unschlagbar in Vergleichstests. Das hatte schon eine Aura, aber gleichzeitig auch die Aura für einen Normalsterblichen unführbar.
Volkswagen für einen Normalsterblichen unführbar. Eine bemerkenswerte Aussage. Und sollte auch ehrlich gesagt Oliver Blume und allen anderen, die da oben mal stehen wollen, eine Warnung sein. Herbert Diess kam mit dem Auftrag nach Wolfsburg, da aufzuräumen. Er hatte einen Ruf als knallharter Kostensenker und als einer, der es aushält, sich unbeliebt zu machen. Jetzt sagt er, ihm sei klar gewesen, dass er das nicht lange durchhält. Kann man natürlich im Nachhinein leicht sagen.
Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil es mich gereizt hat. Ja? Weil ich habe mich gesagt, wow, wenn Sie keinen anderen finden, dann, okay, dann versuche ich das.
Am Ende geht er nach 4 Jahren. Seine größte Widersacherin ist immer noch da. Daniela Cavallo, ihr wisst schon, wir sind uns in Osnabrück auf dem Betriebsratsflur begegnet. Sie wird 2021 Vorsitzende des mächtigen Konzernbetriebsrats und macht Herbert Diess von dem Moment an die Hölle heiß. Sie wirft ihm provokantes Verhalten vor, läuft Sturm gegen seine Kommunikation und die Sparpläne. Selbst wenn die zwei sich zusammenraufen, wirkt es damals nur wie Fassade.
Wir führen weiterhin Gespräche und werden uns mit den Themen auseinandersetzen. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil es geht hier nicht um Herrn Diess oder um Daniela Cavallo, sondern es geht darum, wie wir die Themen so umsetzen, dass wir am Ende erfolgreich sind.
Cavallo spielt bis heute eine zentrale Rolle bei VW. Dabei kommt sie eigentlich überraschend unscheinbar daher, fast zurückhaltend. Aber wenn es hart auf hart kommt, wird sie laut und kämpferisch. Das hat das Management in Wolfsburg Ende 2024 schmerzhaft zu spüren bekommen.
Annäherung oder Eskalation? Wir sind zu beiden bereit.
Hier geht's damals schon um den Abbau von Zehntausenden Stellen. Viertes Quartal 2024.
Bundesweit! 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 Danke!
VW setzt die Republik sprichwörtlich in Brand, während die Ampelregierung kollabiert und Neuwahlen nötig werden. Das war eine der heftigsten Erfahrungen als Journalist für mich bisher, weil ich wie ein Irrer berichte, als sich die Ereignisse überschlagen. Daniela Cavallo zieht alle Register, mobilisiert die Belegschaft, um in den Kampf zu ziehen. Sie treibt nicht nur die Manager, sondern auch die Eigentümerfamilien vor sich her. So einen erbitterten Arbeitskampf erleben sie selbst bei VW nicht oft.
Bundesweit! Bundesweit!
In der Vergangenheit war der Betriebsrat schon eher mal auf Linie mit der Führungsetage, hat sich zumindest um irgendwelche Deals bemüht. Ihr berühmt-berüchtigter Vorgänger Bernd Osterloh, der gilt als Paradebeispiel für so ein Co-Management.
Ich persönlich glaube, dass es ganz gut ist, wenn ein paar Entscheidungen auch rechtzeitig mit einer gewissen Durchsetzungsfähigkeit getroffen werden und nicht alles bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag diskutiert wird.
Für Bernd Osterloh müssen die Arbeitnehmervertreter stark und hart sein, aber strategisch mitdenken. So würde er das zumindest sagen. Und auch mal der Führung entgegenkommen, um Schlimmeres zu verhindern.
Ich hätte sicherlich im Jahr 2023, als das Unternehmen das erste Mal mit der Forderung kam, 10% Personalkosten zu reduzieren, hätte ich sofort gesagt, machen wir. Hätte ich gemacht.
Ganz schönes Geklüngel. Das werden wir uns in der späteren Folge mal ganz genau anschauen. Bei Daniela Cavallo ist es anders. Sie versteht, dass VW sich verändern muss, will aber diese Nähe zum Management nicht. Und sie fürchtet, dass der sprichwörtliche Damm bricht, wenn VW Kahlschlag macht. Sie sieht sich in diesem Konflikt klar als Gegenspielerin der VW-Führung. Auch jetzt wieder, wenn es um die nächsten Sparmaßnahmen geht.
Und ich kann nur sagen, aus Sicht der Arbeitnehmer haben wir jetzt unseren Beitrag geleistet. Wenn es weitere Kosteneinsparungen braucht, dann muss das Unternehmen das an anderer Stelle tun.
Klare rote Linien. Sie sagt uns das in Wolfsburg, einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz im März, bei einem kurzen Treffen am Tor Ost. Cavallo verteilt da Flyer und wünscht den Leuten eine schöne Schicht. Bald ist Betriebsratswahl, da ist sie gern nah dran an den Mitarbeitern. Die meisten grüßen kurz, es wird getuschelt über sie. Cavallo, flüstert einer seinem Kollegen zu. Einige bleiben stehen und wechseln ein paar Worte mit ihr. Uns sagt Cavallo, dass da schon viel kaputt gegangen ist in der letzten Sparrunde.
Es ist auch so, dass bei Volkswagen durch diese Kündigung der Beschäftigungssicherung auch ein gewisser Vertrauensverlust in den Vorstand passiert ist, weil das schon ein Schock für die Belegschaft war, dass der Konzernvorstand meint, diese Krise ohne die Belegschaft meistern zu können. Und das sitzt nach wie vor noch tief.
Das ist natürlich die große Frage. Kann ein Konzern wie VW die Krise ohne die Belegschaft meistern? Muss es vielleicht sogar ein Stück weit, weil Harmonie und Miteinander einfach so viel Geld kosten und Zeit. Das Gespräch mit Osterloh habe ich übrigens mit Corinna zusammengeführt. Und du hast dich ja schon während des Interviews gewundert, was der Osterloh da raushaut.
Ja, das kann man wohl sagen. Ich fand das wahnsinnig ungewöhnlich, wie sehr der sich aus dem Fenster gelehnt hat und ehrlich gesagt auch seiner Nachfolgerin ordentlich an den Karren gefahren ist. Das ist ja schon wirklich ungewöhnlich.
Ja, das wirkt vielleicht fremd, aber es ist VW in Reinform. So, und jetzt sind wir mittendrin im Problem von VW. Eigentlich sind ja wahnsinnig schnelle Entscheidungen erforderlich. Und diese Unternehmenskultur mit ihrem ganzen Aushandeln und den ganzen Konflikten prallt im Grunde wie ein Crashtest gegen die Zeit.
Und eben gerade fiel mir nochmal auf, wie gleichzeitig das alles damals lief, ne? Im November 2024. Ich erinnere mich noch in Berlin, ne? Da haben wir der Ampelregierung beim Scheitern zugeguckt. Das waren ja irre Tage. Wir haben da auf die Regierung gestarrt, wie das Kaninchen auf die Schlange. Fing ja alles an mit der FDP und dem D-Day-Papier, die wollten unbedingt raus. Und dann dieser große Showdown zwischen Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeskanzler Olaf Scholz.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden.
Ja, und damit ist die Ampelregierung Geschichte und bei VW ist die Hölle los.
Die Eskalation in Wolfsburg hat schon ein bisschen früher angefangen, im Herbst 2024. Und sie hätte auch mit viel härteren Einschnitten zu Ende gehen können. Dann ist dem Management irgendwann klar geworden, da steht jetzt eine Bundestagswahl an. Und das schlimmste Horrorszenario wäre ja gewesen, wenn sie mitten in dieser Auseinandersetzung einen wahlkämpfenden Olaf Scholz in Wolfsburg gehabt hätten, der da am Werkstor rüttelt und den Arbeiterführer gibt. So.
Ja, siehst du, und das war mir gar nicht so bewusst, dass das eine so eng mit dem anderen zusammenhängt. Ist doch irre.
Am liebsten hätten sie im Management eigentlich Werke geschlossen.
Wirklich? Ein Werk ganz geschlossen? Ich dachte, die überlegten das nur. Und es war aber tatsächlich deren Favorit.
Es gab die konkreten Überlegungen, entweder Zwickau oder Emden zu schließen. So. Und das ist am Ende nicht passiert. Man hat diese Standorte erhalten, man senkt die Kapazität, wie Blume uns das erklärt hat, aber man schließt sie nicht so. Und eigentlich hätte es auch Entlassungen im großen Stil gegeben, hätte es geben können. Stattdessen gab es dann den Abbau von zehntausenden Stellen, aber alles sozialverträglich über Abfindungen, Altersteilzeit und so weiter.
Und was machten die jetzt?
Ja, jetzt gibt es immer noch zu viel Fabriken für zu wenig Autos. Und eine Überlegung ist, dass man jetzt chinesische Partner hierher holt, die dann in den VW-Fabriken chinesische Autos bauen.
Ja, das ist ja auch wirklich verrückt, ne? Auch so eine merkwürdige Ironie des Schicksals. Da brechen die einen riesen Arbeitskampf vom Zaun und am Ende gibt's eine Kooperation mit den Chinesen.
Man weiß nicht, wie es kommt, aber Tatsache ist eben auch, die Chinesen sind schon in Europa, die wachsen hier und diesem Wettbewerb muss VW sich stellen.
Ja, und dabei hilft es natürlich wirklich nicht, wenn der Konzern immer noch mit der Aufarbeitung seines größten Skandals beschäftigt ist.
Also, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein.
Das ist an Dreistigkeit einfach nicht mehr zu toppen, weil das war nun ganz klar illegal. Da gab es gar kein Vertun. Ja? Das war nicht mehr Grauzone oder das war ganz klar illegal. Das ist so das Sahnehäubchen auf dem ganzen Misthaufen. Ja, das war das Sahnehäubchen. Da war ich echt baff.
Der Dieselskandal war eine Zäsur, das Sahnehäubchen auf dem Misthaufen, wie Carsten von Bruch das hier so schön sagt. Ihn haben wir in der Nähe von Stuttgart getroffen. Carsten von Bruch hat damals als Ingenieur beim VW-Zulieferer Bosch gearbeitet und früh gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt mit den Abgaswerten. Aber diese Geschichte und wie sie auch sein Leben für immer verändert hat, erzählen wir euch später. Hier reicht erstmal zu sagen, der Dieselskandal hat VW und die ganze Autobranche bis ins Mark erschüttert. Und VW hat sich davon nur ganz langsam erholt. Bei der Aufarbeitung zeigt sich ein Grundproblem in der Unternehmenskultur damals, das mich nachdenklich macht.
VW-Verantwortliche haben selbst gesagt, dass das Unternehmen von Angst beherrscht wurde und die Beschäftigten Angst hatten, Themen an das Management heranzutragen. Das war die Kultur zur Zeit des Skandals. Man hatte sehr gute Ingenieure, einige der besten Ingenieure der Welt. Offensichtlich wussten sie, dass irgendetwas nicht stimmt.
Larry Thompson ist Jurist. Er war früher mal stellvertretender Justizminister unter George W. Bush. Das amerikanische Justizministerium schickt ihn im Jahr 2017 zu VW als so eine Art oberster Wachhund. Nach dem Dieselskandal soll er bei VW die Aufräumarbeiten überwachen. Was er hier sagt, klingt natürlich unfassbar. VW damals regiert von Angst. Keiner traut sich, was zu sagen. Die Leute wussten, wenn sie was sagen, ist ihre Karriere vorbei.
Es geht um einen Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe. Der war in die Entwicklung eines Teils eingebunden. Und ich habe ihn gefragt, warum er nichts gesagt hat. Und er sagte, ich wollte nicht den Rest meiner Karriere in einer Besenkammer verbringen.
Mit dem Dieselskandal war das gute Gefühl endgültig weg, auch bei den Kunden. Die Gewissheit, sich auf VW verlassen zu können. Fairerweise muss man sagen, der Skandal hat fast die ganze Branche erfasst. Viele haben mitgemacht, mal mehr, mal weniger. Die Politik hat die Situation in den Jahren danach noch verschlimmert. Mit ihrem Hin und Her zum Verbrenner aus und zur Förderung von E-Mobilität. Das merkt man übrigens auch in meiner Heimat, Osnabrück. Dort hatten sie sich ja schon gefreut, einen elektrischen Porsche zu bauen. So einen Einsteiger-Porsche wie Boxster oder Cayman, nur elektrisch. Aber Porsche musste komplett umsteuern und das Auto gibt's bis heute nicht. Die Diskussion um die Lehren aus dem Dieselskandal ist heute noch in vollem Gange. Und man merkt einfach bei den Unternehmen, aber auch bei uns Menschen, ist einfach echt viel Vertrauen verloren gegangen. Das war einfach ein Stich ins Herz vom Autoland Deutschland. Hat hier alles angefangen, was seither schiefgegangen ist? Wie konnte das eigentlich passieren, dass wir vom Land der Ingenieure zum Land der Betrüger wurden? Was können wir eigentlich noch? Aber vielleicht male ich das Ganze auch zu schwarz.
So viele Fragen, kaum zu ertragen. Oh, lass mal sehen, das ist dann sein Problem.
Ich habe einen Typen getroffen, den werdet ihr lieben. EES, E-E-S. Ihr lernt ihn in der nächsten Folge ausführlich kennen. Ich sag mal so, es gibt sie, die VW-Fans, die es schaffen, den Mythos VW am Leben zu halten.
Die sagen, gut geplant ist halb gewonnen. Ich sag, lieber chillen, hat man mehr davon. Mach keinen Sens im Auto mit Luxus. Da fahr ich lieber im Kreis in meinem VW-Bus.
Das war Folge 1 der VW-Story. Eine Legende kämpft ums Überleben. Folge 2 könnt ihr jetzt schon hören. Alle weiteren Folgen erscheinen immer donnerstags exklusiv auf FAZ.net, bei Spotify und Apple Podcasts. Ich bin Christian Müskens, VW-Reporter, und ich hoste diesen Podcast mit Corinna Budras. Co-Autorinnen und Redaktion Sandra Klüber und Katrin Jakob. Dramaturgie und Regie Michael Götz. Recherche und Redaktion Quentin Pehlke. Musik und Sounddesign Niklas Kleber. Produktion Kevin Gremmel und David Brucklacher. Grafik Robert Wenkemann und Katharina Hofbauer. Und besonderer Dank an Sven Astheimer, Alia Kohl, Andreas Krobock, Maria von Mühlen, Kati Schneider und Laura Webler.